Pink Dot präsentiert
Schmickgespeck, dick aufgetragen.
Der Podcast der Travestie für Deutschland mit Vivian Lovecraft und Kay.
Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, in der neuesten Folge unseres Podcasts
Schmickgespeck, dick aufgetragen.
Also wir haben heute das Thema Trans und NB sein und haben uns gedacht, wir fangen mal mit dir an und du erzählst so ein bisschen über dich und deine Story. Ich gehe davon dann aus, dass du dich als nicht binär definierst. Ist das richtig, Vivian?
Genau. Nee, also eigentlich gar nicht, aber ich möchte trotzdem über das Thema sprechen. Nein, also ja, ich bin trans, nicht binär und ich finde es irgendwie ganz spannend, weil ich hatte im Grunde ja auch so zwei Outings, ne? Also einmal so ein inneres und äußeres von wegen, ich bin schwul, ich stehe auf Männer oder irgendwie so, keine Ahnung, auf Maskulinität. Und irgendwann später in meinem Leben, weil ich das gar nicht so wusste, dass es sowas gibt und dann irgendwie durch, keine Ahnung, Studium, bisschen Selbstrecherche und auch dann irgendwie über Social Media, dass man dann irgendwie so Leute sieht, die sich dann als, damals hieß es noch so Genderqueer, Genderfuck oder so Genderfluid. Mhm. Ich habe das Gefühl, jetzt hat sich eher, also die Sachen sind immer noch valid, die gibt es ja immer noch, aber das über Umbrella oder zwischen Umbrella, zwischen Trans und den Sachen war dann irgendwie so non-binary. Habe ich halt irgendwann das Wort dann so kennenlernen dürfen und einfach gemerkt, so hey, das passt wie irgendwie Arsch auf Eimer. Und hat dann aber festgestellt, so ja, ich mich nie irgendwie als Mann gesehen und auch nie irgendwie so, okay, ich muss jetzt irgendwie super mit meiner Männlichkeit irgendwie nochmal performen. Das machen ja alle, ne? Also wirklich auch Cis-Männer, die performen ja auch mit Männlichkeit. Das sieht man auch teilweise, wenn irgendwelche Macker dann auf die Straße runtergehen und halt irgendwie so breitbeinig wie möglich laufen müssen. Das sind ja alles so Geschlechts- oder so Gender-Identity-Sachen, die wir jetzt irgendwie performen, die uns auch nochmal bestätigen, wer wir so sind, weil dann die Gesellschaft und die Außenwelt halt darauf reagiert. Mir ist halt klar geworden, das wollte ich halt auch nie. Also nicht in diesem Bereich, nie auf diesem männlichen Spektrum. Und habe mir echt lange so überlegt und irgendwie so in mich gehorcht und gemerkt, so ja, ich bin so non-binär. Also Drag hat auch viel geholfen natürlich, ne? Das ist ja bei allen irgendwie so das Ding oder so ein Thema, wo ich merke, okay, ich fühle mich dann irgendwie auch wohl mit der Klamotte oder wenn ich mal irgendwie so weiblichere, femininere irgendwie Body, Haare mich irgendwie bewege. Aber ich habe einfach gemerkt, so nee, es ist jetzt nicht irgendwie genau spezifisch das eine oder spezifisch das andere, was dann in der Gesellschaft dann ja irgendwie so ein bisschen erzwungen wird, dass irgendwie Geschlecht nur so zweidimensional gesehen wird, sondern bei mir ist es halt wirklich so eine Mischung. Und in dem Moment, wo ich dann irgendwie auch das festgestellt habe und mich geoutet habe gegenüber meinen Freunden, ging es mir einfach super, super gut. Oder ich habe eigentlich einen Terminus gefunden, eine Terminologie gefunden, um das zu beschreiben, weil in der Schule habe ich es nicht gelernt. Ich war seitdem super, super glücklich damit.
Also du bezeichnest dich oder du identifizierst dich als trans-nicht-binär oder als nicht-binär? Oder als nicht-binär und trans?
Na, trans ist ja das Über, das ist ja der Überbegriff. Und es gibt ja trans-binär und trans-nicht-binär. Also trans definiert, das weißt du ja auch, definiert ja nur, okay, ich bin nicht cis. Ich fühle mich dem Geschlecht nicht zugeordnet, was mir halt irgendwie von irgendeinem Doktor, als ich geboren wurde, halt zugeschrieben wurde.
Ja.
Und alles, was halt nicht in diesem Spektrum fällt, ist dann halt trans. Und da gibt es halt nochmal so die Kategorien, sozusagen binär und nicht-binär.
Und was macht das dann aus? Naja, also was ist denn, wenn jemand trans-binär ist, was ist der Unterschied zu jemandem, der trans-nicht-binär ist? Also wenn ich mich als Trans-Person nicht mit dem Geschlecht identifiziere, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde, macht mich das halt ja automatisch trans. Aber ab wann bin ich denn dann binär und wann bin ich nicht binär?
Ich definiere es für mich so, trans-nicht-binär, also ich möchte ja nicht in dem Sinne transitionieren von, jetzt, okay, ich wurde jetzt irgendwie als männlich zugewiesen und sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie mein Leben als Frau leben und transitioniere halt auf dem Weg dorthin. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe halt bei mir nicht das Bedürfnis, entweder Gesellschaft gegeben, irgendwie Mann zu sein oder Frau, sondern habe einfach für mich definiert, so okay, ich bin irgendwo dazwischen, irgendwo da drüber. Und das ist der Unterschied zwischen, aus meiner Sicht, so von binär, also transbinär, wegen, okay, ich wurde jetzt irgendwie männlich zugewiesen bei der Geburt, möchte aber mein Leben als Frau führen, nehme halt die Transitionsstufen irgendwie auf mich, die ich irgendwie machen möchte, um diesen Weg dann sozusagen für mich zu führen. Und das ist für mich der Unterschied zwischen transbinär und transnichtbinär.
I see. Muss ja sagen, dass ich tatsächlich ja auch aus der Generation komme, wo man noch genderfluid oder genderqueer benutzt hat. Und ich, ehrlich gesagt, auch mit diesem Begriff nicht binär manchmal meine Probleme habe, weil ich finde, das ist ja eigentlich diese Binarität in unserer Gesellschaft, halt auch so viel Platz gibt plötzlich, weißt du? Also deine Definition bewegt sich zwischen diesen zwei Polen und damit kriegen diese zwei Pole schon wieder so eine krasse Aufmerksamkeit. Und ich frage mich halt immer so, ist es denn wirklich so, dass diese zwei Pole so existieren, wie sie in dieser Theorie dann existieren? Und was ist denn mit Menschen, die zum Beispiel, ne, die Männer, die sich zum Beispiel weibliche Kleidung oder weiblich zugeschriebene Kleidung anziehen, sich schminken und was weiß ich nicht,
Ja.
trotzdem sich ja aber immer noch als Männer fühlen, die fallen
Ja,
ja
das ist
aus
ein
dieser.
DWT-Onkel.
Da sind wir wieder beim DVT-Onkel. Aber ich finde halt, das ist immer so die
Ja.
Frage, wer hat denn eigentlich die Definitionsmacht von was ist ein Mann, was ist eine Frau? Nimmt, wenn ich sage, ich bin nicht binär, ist der Fokus nicht zu sehr auf diesen beiden doch sehr krassen definierten Polen?
Ja, also für dich ist das so wichtig, okay, jetzt wurde das Wort, also wir benutzen sozusagen eine Selbstdefinition, was halt das Wort binär ja wieder in sich führt. Und ich sage ja auch nur, also für mich sind das halt auch nur Terminologien. Als ich sozusagen diesen Schritt für mich wahrgenommen habe, dann war es für mich auch noch genderfluid, ne? Aber ich glaube, so in so popkultureller oder in so Alltagssprache hat sich halt irgendwie so non-binary, NB, nicht binär, glaube ich, eher so ein bisschen mehr verfestigt, gerade auch so in den Medien. Natürlich gibt es auch noch diese Unterschiede, ne, oder diese kleinen terminologischen Kleinstufungen wie irgendwie Gender Fluid und dies und das. Und natürlich ist Gender Fluid, finde ich, halt auch so ein bisschen natürlich auch schöner, weil es auch nochmal diese Fluidity nochmal irgendwie so wahrnimmt oder nochmal irgendwie so aufzeigt. Und das stimmt ja schon, ne? Also was ist jetzt explizit männlich, was ist jetzt explizit weiblich? Da könnte man jetzt ewig irgendwie so eine Liste führen. Aber also am Ende des Tages ist es ja so, also bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte Sachen, die du machst, bestimmte Klamotten, die du trägst, bestimmte Farben, werden ja irgendwie dem männlichen oder dem weiblichen Identität dann zugeordnet. Also da gibt es ja schon so ein paar Spielregeln und es ist halt auch sehr binär. Und natürlich wäre es halt auch schön, wenn auch gesamtgesellschaftlich viele aus dieser Binarität ausbrechen würden. Und es wäre nicht nur gut für uns Trans-Leute, die vielleicht auch irgendwie gezwungen sind, dann irgendwie explizit sich feminin anzuziehen oder explizit maskuliner zu wirken auf der Straße so. Ich glaube, es ist auch super hilfreich natürlich auch für Cis-Leute, mal irgendwie so festzustellen, okay, ich muss jetzt hier nicht den Macker spielen, nur irgendwie, weil ich Angst habe, meine Männlichkeit irgendwie dann zu verlieren so. Und das stimmt natürlich schon, ne? Also ich glaube, das ist so ein generelles Problem, was wir in der Gesellschaft haben, so dieses krasse Entweder-oder-Binär-Denken so.
Und was bedeutet das für dich im Alltag? Also wie betrifft dich so deine Geschlechtsidentität, dein Alltagsleben?
Ja, also es fängt schon mal damit an, dass man, ich liebe es ja, wenn man dann irgendwie ansatzweise so ein bisschen so minimal maskuliner aussieht. Wenn immer so dieses, keine Ahnung, immer in Gruppen so, ja Jungs, jetzt fangen wir mal an. Ich finde es so witzig, dass Leute, gerade aus der rechten Sparte, sagen, ja, das ist der Genderwahn mit Non-Binary und Transgender und so weiter. Und man denkt so, habt ihr mal ein normales Gespräch geführt irgendwie mit Cis-Heten? Jeder ist irgendwie ein Dude, jeder ist irgendwie ein Kerl, irgendwie ein kleines Mädel, die Süße, irgendwie. Alles ist gegendert. Und wenn man halt einfach dann irgendwie für sich so feststellt, das ist halt eine Sache, die mir auch irgendwie wehtut, wo ich mich selber drin nicht wahrnehme oder mich auch nicht angesprochen fühle, merkt man erst, dass da so eine Wall an so gegenderten Wörtern ist, also so binär gegenderten Wörtern. Hey, laber mich nicht irgendwie mit so Junge oder sonst irgendwas an, oder? Und das ist schon super, super ätzend. Und wenn man halt denkt, okay, dann möchte ich jetzt mal irgendwie so ein bisschen femininer irgendwie wirken. Oder mich auch, also, oder ich fühle mich heute irgendwie auch mehr femininer und möchte halt einfach mal, keine Ahnung, irgendwas Geiles, Luftiges, irgendwas, was sich bewegt, vielleicht auch mal ein Kleid, was ich noch nie in meinem Leben mir getraut habe, irgendwie anzuziehen in der Öffentlichkeit, so, außer in Full Drag, mal rauszugehen, kriegst du halt direkt dann irgendwie so den Hass gegenüber Feminität ab und wirst dann halt, na gut, das klassische du Schwuchtel, bla bla bla, und die ganzen anderen irgendwie Slurs, irgendwie dir entgegengeworfen. Also entweder du machst dich halt selber unsichtbar, oder du machst dich halt zu 100% dann irgendwie zur Zielscheibe von Leuten, die damit nicht klarkommen, was einfach random Leute auf der Straße anziehen, so.
Das heißt aber, wenn du jetzt durch die Straßen läufst, was passiert da? Gibt es da Reaktionen auf dich? Oder tust du Dinge, um zu signalisieren, dass du nicht binär bist? Oder was? Also weißt du, ist ja immer so, man kriegt ja auch irgendwie so die komische Frage, kriegt man ja auch als Transperson oft so gestellt, so, ja, wie ist es im Alltag? Ich dir jetzt diese blöde
Ja,
Frage, wie ist
nee,
es im Alltag?
alles gut. Ich finde es halt immer, also ich versuche halt, ich finde es halt irgendwie so witzig, weil für mich, also ich spreche gerade auch nur über so Klamotten, ne? Weil Klamotten, darauf kann man erstens natürlich nicht so viel Wert legen und zweitens natürlich schon, je nachdem, was es so einem bringt. Und ich habe das Gefühl, so, entweder du bist halt irgendwie sehr, sehr fabulöser, viel mehr extravaganter und Leuten fällt es halt irgendwie auf und die wundern sich ja, warum trägst du jetzt irgendwie so ein halbes Kleid oder irgendwas? Oder warum, wenn du dann halt irgendwie anfängst, dann über deine Geschlechtsidentität reden zu wollen oder das zu erklären, verstehen es Leute direkt nicht und beziehen es halt nur noch so auf die Klamotten. Das habe ich irgendwie auch gemacht, um so ein Beispiel zu machen. Für mich ist es halt so wichtig, so, wann bin ich in der Lage, einfach als ich selber rauszugehen. Ne? Also egal, wie ich mich fühle, egal, ob ich jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Wehendes, irgendwas Luftiges, irgendeine Bluse oder tatsächlich dann doch nur mit T-Shirt und irgendwie Jogginghose rausgehe, so wann ist es für mich mal okay, entweder also nicht angefeindet zu werden oder irgendwie dumm angeschaut zu werden oder schwuchtelbeleidigt zu werden oder dann halt irgendwie nicht unbedingt wieder als, okay, da ist jetzt ein Typ, da kommt jetzt Herr Mann-Typ auf mich zu und ich sage, hallo, guten Tag, Herr Mann. Weißt du, so, es ist halt irgendwie super schwierig, also der Gesellschaft klarzumachen, dass es vielleicht irgendwie netter wäre, vielleicht vorher irgendwie nach Pronomen zu fragen oder erst gar nicht so in dieses Schubladendenken zu kommen. Aber da sind wir, glaube ich, noch einen ziemlich weiten Schritt, noch irgendwie sehr weit hinter gesellschaftlich. Ja, so dieses wirklich, entweder du bist halt Zielscheibe oder du machst dich halt selber unsichtbar.
Welches Pronomen benutzt du denn im Alltag? Ich sag ja immer sie, weil ist ja unter uns Queens oft so, dass man dann
Ja,
plötzlich irgendwann
ja.
so drin
Ich
steckt.
mag, im Englischen mag ich halt, also im Englischen ist das super, super einfach. Da haben wir ja dieses They-Them-Ding. Oder halt She-They geht ja auch. Im Deutschen ist halt irgendwie meistens halt kein Pronomen. Oder halt sie tatsächlich.
Ah, okay.
Weil, ich meine, im Alltag nimmt es sich ja auch mein. Also heißt es ja auch Vivian. Ich glaube, Maximum irgendwie auf der Arbeit oder so nutze ich halt irgendwie so meinen bürgerlichen Namen, mit dem ich halt auch gar nicht mehr identifiziere und so weiter. Und da schluckt man das halt auch so ein bisschen. Aber für mich ist es halt so, ich möchte einfach für mich ausleben können. Und für mich, ich weiß ja auch, wer ich bin. Ich weiß ja auch irgendwie, keine Ahnung, was meine Geschlechtsidentität ist. Das ist halt nicht binär. Das ist halt nicht in diesem binären Universum, diesem binären Lager, was dann halt die Gesellschaft irgendwie errichtet hat, um irgendwie alle zu kategorisieren mit dabei, sondern das ist für mich halt irgendwie so ein größeres Ding. Und es wird halt immer gern ignoriert. Und tatsächlich, und da, ne, also wir lästern ja gern über Cis-Heten, aber das haben wir natürlich auch super massiv, auch irgendwie in queeren Räumen, in der queeren Szene und auch von queeren Leuten so. Und gerade auch so in queeren Räumen, die halt so offen sind, wo dann halt auch alle Geschlechts Identitäten, sexuelle Orientierung erlaubt sind, hast du da teilweise auch echt Leute, die sind fast schon transphob beleidigend, ohne es vielleicht zu sein oder mit Absicht so.
Passiert dir das noch oft, ja?
Also auf jeden Fall schon allein so dieses, dass man natürlich erstmal so, okay, du bist ja nicht wirklich trans. Du hast ja dann ja nicht irgendwie so Genderdysphorie und dies und das und bla und bla. Und dann gibt es halt solche Hardcore-Leute, die halt auch so, okay, du musst einen gewissen Leidensweg gehen, um dann irgendwie so diesen Badge of Honor, auf irgendwie, ich habe jetzt eine Transidentität zu haben, dann irgendwie haben kannst. So. Dann erklärst du denen das halt auch. Und im Grunde bist du auch in den Räumen auch immer irgendwie, also ich halt speziell entweder immer ein Drag oder irgendwie sehr feminin, weil ja auch solche queeren Räume ja auch irgendwie so ein Zufluchtsort sind. Zwar letztens, also jetzt nicht zu mir persönlich, aber halt dann wirklich auch so eine andere nicht-binären Person, das war dann so. Oh, naja, jetzt haben wir ja schon ziemlich viele Pimmelträger irgendwie im Raum. Aber man denkt so, ey, was soll das jetzt heißen? Also, was implizierst du damit? Also, was soll das denn jetzt irgendwie für eine Aussage sein? Und da kann man sich auch echt noch im Kopf fassen und so denken, okay, du kannst jetzt echt mit ganz vielen Sachen kommen. Und wir sind gesellschaftlich vielleicht auch so weit, dass das Wort schon mal gefallen ist. Wir sind gesellschaftlich so weit, dass da noch irgendwie binäre Transleute in den Medien irgendwie sind und agieren und auch von ihrer Transition sprechen. Und trotzdem ist es für manche Leute immer noch so, ja, entweder du hast dann irgendwie dieses Geschlechtsteil oder das andere Geschlechtsteil, das biologisch ja auch nicht mal irgendwie so korrekt ist irgendwie. Und dann kann man sich echt nur auf den Kopf fassen und denken, okay, sind wir jetzt hier irgendwie in einem queeren Safer Space oder tun wir nur so?
Bist du sicherlich auch Mitglied in dem Verein, der gerade am Genderwahn arbeitet und an der Transagenda? Wie weit sind wir da schon mit unserer Transagenda? Wann kommt da das nächste Pamphlet demnächst auf den Markt?
Das nächste Update, wo alle unterschreiben müssen.
Ja, genau.
Ja.
Also ich finde es tatsächlich ja faszinierend, dass vor allem halt auch in den Medien und auch jetzt in letzter Zeit auch viel in der Politik das so dargestellt wird, als gäbe es das. Also ja, gäbe es eine Agenda von Transmenschen, gäbe es Genderwahn, auch immer so.
Ja.
Das finde ich schon krass. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man das mal nochmal erlebt in meiner Lebenszeit, so viel Fortschritt und wie Akzeptanz ja eigentlich schon erkämpft wurde, dass man jetzt plötzlich wieder da steht und da Bundesländer Gendersprache verbieten dürfen, dass es überhaupt
Ja,
geht, war mir gar nicht
das ist,
bewusst.
Ne, dass es überhaupt so möglich ist. Also ich denke auch so, hey, sind wir jetzt hier in den USA, wo dann so jeder Bundesstaat machen kann, was er will und halt auch so ganz krass in so persönliche Rechte so eingreifen kann. So, das erschreckt mich so mega. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es so ein bisschen vorausgesehen, weil es ist immer so in dem Moment, wo man gesellschaftlich schon so weit ist, dass halt auch irgendwie. Ich meine, wir sind jetzt ja toleranter als vor 30 Jahren, ne? Das kann man ja wirklich. Nee, vor 30 Jahren nicht, weil da waren die 90er. Also wir sind jetzt ja toleranter als jetzt von über 50 Jahren oder was auch immer, ne? Das kann man ja mal so feststellen. So, wir haben ja mehr Rechte, also so Homo, also Homo-Ehe ist so ein Ding. Das Transsexuellengesetz, obwohl es halt gerade echt noch nicht so perfekt ist, ist trotzdem halt gerade besser und in der Mache und so weiter. Und natürlich fühlen sich dann halt die Leute, die ein bisschen orthodoxer sind und natürlich eher mehr rechts, halt super angegriffen, haben dann irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Panik, dass halt auch so gewisse Privilegien nochmal anders verteilt oder halt geöffnet werden, man halt nicht mehr so Macht horten kann. Und wen suchst du natürlich aus, so als die großen bösen Leute, die man dann halt dann nochmal irgendwie hier auf den Scheffel stellen kann? Natürlich so das schwächste Glied, ne? So das schwächste Glied in so einer marginalisierten Gruppe. Und aus meiner Sicht sind es halt auch überwiegend erstens natürlich Leute, die. Also Migrationshintergrund oder halt die bösen Ausländer so. Oder natürlich dann auch irgendwie die Leute, die dann halt aus deren Sicht halt weird und pervers sind. Und da ja auch Homosexualität mehr akzeptiert ist, sind dann halt die Transmenschen. Ja, du weißt halt, okay, da kann man halt nochmal rangehen. Die sind seltsam, die wollen irgendwie ihre Rechte, die wollen, dass wir unsere Sprache verändern, damit die sich wohlfühlen und bla und bla. Und da kannst du natürlich super gut irgendwie diese marginalisierte Gruppe hinstellen und sagen, okay, wegen denen müssen wir jetzt so unsere alten, tollen, ausgedachten Regelungen, wo sich doch alle wohlfühlen, dann irgendwie ändern. Da kannst du halt so richtig schön so Hasspolitik mitmachen.
Das Schlimme ist halt, dass es auf eine gewisse Art und Weise ja funktioniert, ne? Also das ist ja das
Ja.
Schlimme am Populismus, wie wir gerade sehen, dass es halt auch Einzug hält in die Politik, in den Bundestag und dass da wirklich Leute sitzen, die solche Dinge sagen dürfen. Deswegen ist es halt auch wirklich wichtig, dass wir weiterhin auch geschlossen agieren als eine Community, die da weiter auch drauf achtet und dass wir uns Sachen gemeinsam erkämpfen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so eine Zeit, wo halt Transmenschen und nicht-binäre Menschen und genderqueere Menschen sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, weil im Prinzip ja diese konservativen Rechte für Homosexuelle schon im Prinzip so erkämpft wurden. Und
Ja.
ja, im Prinzip Transmenschen und nicht-binäre Menschen halt schon immer auch in diesem Aktivismus ja sowieso dabei waren. Und jetzt ist es halt so an der Zeit, dass man schon nochmal klar macht, so mit der Ehe für alle ist das ja noch nicht am Ende, ja. Also ich meine, das Selbstbestimmungsgesetz ist immer noch eine Katastrophe und der Kampf dahin war ja auch super schwierig und es geht ja auch viel weiter so. Und ich finde halt wirklich schlimm, wie halt Medien sich da so drauf einschießen und halt auch wirklich so Sachen, weiß ich auch nicht. Also als plötzlich Alice Schwarzer anfing, von der Transagenda zu sprechen, dachte ich, ich stehe im Wald. Also
Ja.
und das sind dann Leute, die ja auch Macht haben, indem sie halt Medienpräsenz haben, das auch ausnutzen, sich halt hinsetzen, irgendwelche kruden Interviews geben und so.
Ja, nicht
Und
nur das, also die werden ja immer noch also gerade sie wird ja immer noch als Expertin des Feminismus angesehen, ne?
eben
Also
genauso.
das muss man
Und
sich mal irgendwie vor Augen führen, wie hinter so manche irgendwie also Medienportale irgendwie sind.
genau, und dann ist der Punkt ist, dass dann halt meistens nicht mal eine Transperson mit in dieser Konversation da drin ist. Und deswegen ist ja zum Beispiel so ein Tag wie heute, der Transgender Day of Visibility, wichtig, weil es einfach immer noch klar ist, wie kann es sein, dass ihr solche Themen auch einfach immer diskutiert, ohne dass wir mit am Tisch sitzen, so. Und das ist definitiv super wichtig, dass wir da zusammenhalten. Und deswegen ist auch einfach jeder fucking CSD immer noch wichtig. Und uns ist halt wichtig, dass unsere schwulen Jungs und lesbischen Mädels sich halt jetzt für Transleute einsetzen. So. Punkt.
Ich finde es halt auch so schade, weil, also wie du schon gesagt hast, ich meine, ich war auch dabei, als wir Ehe für alle dann irgendwie demonstriert haben, obwohl es mich halt, also es tangiert mich halt nicht. Ne? Also von mir aus so Ehe für niemanden, wir finden irgendwie eine andere Lösung, das irgendwie gerecht dann irgendwie zu machen, so. Aber halten wir jetzt irgendwie zusammen, was wird ja auch immer gepredigt, so? Oder hören wir dann halt auf, solange, sobald ich persönlich halt mit meinen Rechten zufrieden bin, so. Und das macht es für mich halt nicht aus. Und für mich, es echoed auch manchmal in auch so, so BIPOC, beziehungsweise Antirassismus-Sachen, wo ich merke, okay, manche Sachen, da marschieren wir alle mit, aber in dem Moment, wo dann so die weiße Person dann zufrieden ist, okay, ich habe jetzt alle meine Rechte, die ich so benötige, da kommt dann halt auch nichts mehr, ne? So von wegen, okay, der Raum ist für mich jetzt perfekt gestaltet, jetzt denke ich nicht mehr mit für andere, die vielleicht noch irgendwie draußen stehen oder sich irgendwie unwohl fühlen, so. Und das finde ich halt so schade. Und ich finde auch dieses Transgender-Agenda, so, ja, als ob wir jetzt irgendwie Bock und Zeit hätten, uns so eine scheiß Agenda auszusuchen. Also, was ist denn dieser, was ist denn diese, auch diese Conspiracy, ne? Also, ja, wo treffen wir uns heute für die Transgender-Agenda? So, haben wir noch irgendwo altes Mausoleum, wo sich noch irgendwie, wo man ein Schloss knacken kann und dann können wir da irgendwie ganz gruselig uns treffen und was ausdenken, so.
Ja, und dann drucken
Und,
wir so ein Pamphlet auf
ja, wir,
Flyern, verteilen die heimlich im Underground.
ja, als ob ich Geld für gute so Druckpatronen hätte, um so genug Flyer auszudrucken, so, genau. Und also was ich halt sehr, sehr gefährlich und sehr schade finde, ist, es wird auch immer so Transgender, Agenda versus Familienwerte irgendwie
Ja.
gestellt, ne? Oder so, ja, was die da mit unseren Kindern machen,
Ja.
so. Also, ne, gerade wenn man so mit lesbischen TERFs dann irgendwie interagiert, erstens, du wirst in deinem Leben nie so oft das Wort Penis in einem lesbischen Raum hören, als irgendwie mit so TERFs. Und was ich auch mal gehört hatte, so, ja, die klauen uns ja so die jungen Lesben, weil die dann irgendwie die so, denen so eintrichtern, dass sie ja eigentlich geheime Jungs sind. Und man denkt so, Leute, was war das jetzt für ein Spruch? Wieso sagt jetzt keiner was? Und ist es nicht super cringe, dass dann irgendwie so eine mittelalte Lesbe Angst hat, dass die jungen Lesben zu Jungs werden? Also was passiert hier gerade? Und da frage ich mich manchmal, also, nur man sagt ja, okay, es ist ja Ignoranz und mit Ignoranz kann man halt auch dann so Ängste schüren. Aber ist das noch ignorant oder ist es schon irgendwie, oder ist das nicht sogar schon die Agenda, würde ich sagen, weißt du? Also warum versuchst du jetzt alle möglichen Argumente zu finden, dass Transgender-Menschen so das Leid der Welt erfinden?
Ja, ist ja auch diese Idee, dass man sich das irgendwie aussucht. Und also, als ob, wenn du dich als trans outest, jemand mit einem Paket dann vor deiner Tür steht und sagt, so herzlich willkommen, endlich ist noch jemand, dein Leben wird die Hölle sein. Freu dich
Ja,
drauf. So,
ja.
weißt du, also das finde ich halt immer so krass. Also, ich kann einerseits das schon durchaus verstehen, dass zum Beispiel, also ne, wenn wir jetzt speziell über TERFs sprechen, ich schon auch in gewisser Weise verstehen kann, wie es in der lesbischen Community ist, wenn man das Gefühl hat, es gibt ja tatsächlich wenig lesbische Räume, muss man mal ganz einfach sagen, wie es ist.
Ja.
So. Und sicherlich bin ich da vielleicht als eine lesbische Frau, die sich als Feministin definiert und vielleicht auch noch in einer anderen Zeit groß geworden ist, kriegt man es dann plötzlich mit der Angst zu tun, weil man sieht so, oh, wo ist es denn jetzt alles hin? Oh Gott, die nennen sich jetzt alle nicht mehr lesbisch, sondern die sind jetzt alle irgendwie queer oder trans oder nicht binär. Hilfe, 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 Hilfe. So kann ich auch echt noch so ein bisschen nachvollziehen, dass man da Angst hat, dass die Sichtbarkeit einfach verschwindet. Aber man kann ja nicht daraus dann plötzlich machen, Trans-Leute catchen Leute irgendwie, um ihrer Agenda zu folgen. So, also
Ja,
es ist
ja.
ja tatsächlich so, naja, vielleicht ist die Überlegung eher, dass man mal überlegt, so gut, warum haben sich denn so viele lesbische Frauen früher nicht als trans geoutet, weil es halt darüber keine Informationen gab, weil man sich nicht getraut hat, so, also, ne,
Ja,
irgendwie, keine
ja.
Ahnung, wie viele, ne, ich kenne diese Debatte tatsächlich auch relativ nahe mit irgendwie einer Drag King-Gruppe, die hier viele Jahre lang was gemacht hatten, wo dann halt auch ganz viele von den Jungs irgendwann transitioniert sind und es dann halt da auch irgendwie Aussagen gab und Artikel gab, so nach dem Motto, ja, die
Oh.
ganzen Drag Kings und Butch-Lesben werden jetzt plötzlich Transmänner.
Ja, man denkt so, ja, genau, plötzlich, weil es auch, ne, man denkt so, wie du
Plötzlich.
schon sagst, als ob man sich das aussucht und würde man sich das aussuchen oder was ist das denn für ein Werbevideo? Hey, hast du auch Lust, dich für deinen Körper zu schämen? Hey, findest du es auch irgendwie schlimm, dass du Bartwuchs hast und dies und das? Werde einfach trans. Also, weißt du, was denkt man denn? Also, ich wüsste mir doch nicht, man sucht sich ja normalerweise nicht irgendwie ein Leben aus, was halt irgendwie Leid bringt, sondern man weiß ja, wer man ist und man merkt, okay, die Umgebung ist einfach nicht für mich gemacht und deswegen leide ich. Tragen oder begraben?
Vivian, wir kommen zu meiner Lieblingskategorie. Die wurde ja gerade schon einmal angesagt, aber du sagst es so schön. Wie heißt sie?
Tragen oder begraben?
So sieht's aus. Ich habe heute etwas ganz besonders Schönes mitgebracht. Und zwar den Boho-Trend. Als ich dir das vorhin geschickt habe, meintest du so, warum wollen wir denn darüber sprechen? Und tatsächlich sieht man jetzt auf allen Modenschauen, dass der Boho-Trend wieder zurückkommt. Das ist ja bei allen Trends so. Man sollte einfach nie, deswegen schmeiße ich auch nie Klamotten oder irgendwas weg, weil das kommt ja alles wieder, kann ich jetzt als alte Frau auch einfach wirklich bestätigen. Und das kommt jetzt gerade wieder in Mode. Also dieser 70er
Oh.
Jahre Hippie-Trend, so Wallekleidchen mit Blumenmuster und Plateauschuhe und wahrscheinlich auch bald wieder Blumenkränze im Haar. So, das dreht sich ja alles, auch die Modewelt dreht sich hier gerne ja einfach mal nur im Kreis. Und das ist mir aufgefallen auf den Laufstegen dieser Welt.
Oh.
Wie stehst du denn zum Boho-Trend? Du bist ja manchmal schon auch so ein bisschen eine Person, die
Was?
flatterige Kleider anzieht, sich Schmetterlinge und Blumen ins Haar steckt, nicht?
Also ich finde, Boho ist ja so, also für mich ist das so ein bisschen dieses Hippie, oder? Also
Ja.
dieses Hippie-Blumenmädchen und eher so gedeckte, erdige Farben so. Auf keinen Fall. Also ich mag entweder schwarz oder Pastell.
In deinem Kleiderschrank wird es jetzt nicht passieren oder in diesem Sommer werden wir dich nicht plötzlich in so einem schönen, flatterigen Kleid in Erdtönen mit Plateausandalen sehen.
Auf gar keinen, also Erdtöne sowieso nicht für mich. Also wenn dann halt irgendwie eine kräftige Farbe. Und ich zähle schwarz, ist eine kräftige Farbe. Also ich mag so, bei mir ist es glaube ich eher so Soft Goth oder halt so Hardcore Barbie Pastel Princess. Aber so mit diesen ganzen Air-Dingen, das ist mir auch immer so ein bisschen zu homöopathisch aussehen. Wenn du verstehst, was ich meine, okay.
Ja, leider verstehe ich das sehr genau. Ich muss sagen, ich finde Elemente dieses Trends irgendwie ganz nice, wo ich mir auch immer dann denke, wie willst du das eigentlich kombinieren, ne? Also ich meine, so Plateauschuhe sind schon geil, weil die ja meistens dann auch nicht so hoch sind mit so Keil und Kork unten drunter, aber was soll man als Drag Queen dazu anziehen? Es ist halt, eigentlich ist es so eine Stilrichtung, die ja eher so in die Natur und das Erdige geht. Ich finde, für Drag ist das jetzt nicht oft geeignet. Kommt natürlich immer darauf an, ob man es karikiert, aber ich würde es nicht tragen.
Also du würdest es auch begraben und dann begraben wir das Erdige in die Erde und dort wächst ein wunderschöner Baum raus.
So würde ich das machen, auch wenn ich ja keinen grünen Daumen habe und bei mir wahrscheinlich nichts wächst, aber du würdest es auch begraben, hast du ja gerade gesagt. Du müsstest lieber
Ja.
in einem dunklen, schwarzen Keller sitzen mit ein bisschen muckeligem Kerzenlicht und machen.
Genau, ich spiele dann Eule.
Finde, Vivian ist doch auch voll so ein schöner Hogwarts-Eulen. Na.
Nein!
Dann kommst du mal so reingeschwebt und dann ist es so eine Eule, die halt dein Gesicht hat und so eine gelbe Perücke auf, fände ich sehr lustig.
Dumm. Du bist jetzt hier auch schon als lebende Legende, ich sag nicht alt, ich sag lebende Legende, hier auch schon ein bisschen länger dabei und so in den 90ern. Wie war es da denn? Also war es nicht noch schlimmer? War es vielleicht auch besser?
Ja, klingt jetzt wieder so, als ob ich wahnsinnig alt bin. Meine Güte, ey. Ich möchte noch mal betonen, dass ich mich auch Ende der 90er geoutet habe, ja. 1999 war ich gerade mal 20 und nicht schon 40, so wie das jetzt hier klingt. Naja, klar, also ich meine, ich habe mich ja auch eine lange Zeit gar nicht als trans identifiziert. Bei mir war das ja schon so, dass ich von Anfang an immer dachte, so, es muss halt auch feminine Männer geben, ne? So, die Idee von nicht-binär gab es da ja so ja auch noch nicht so, aber es war halt für mich immer in meinem Kopf die Argumentation so, ja, ich bin schwul, aber klar schminke ich mich gerne und klar habe ich eine feminine Seite, die ich irgendwie auch zeige. War auch eine ganze Zeit lang genauso meine eigene Identität. Ich glaube, das ist dann dadurch, dass ich irgendwann angefangen habe, halt viel Drag zu machen und halt einfach auch in der Drag-Community man sich dann untereinander kannte und da, wie gesagt, da spricht man sich ja eh immer mit seinem Drag-Namen an und als sie, das ist so funktioniert hat, im Alltag halt irgendwie noch den alten Namen zu haben und da irgendwie auch als Mann auf Dokumenten durchzugehen oder was weiß ich nicht so und dann aber im Hobby halt ganz viel Drag zu machen und da halt einfach als Kay irgendwie auch schon mit Leuten genug Kontakt zu haben und sich einen Namen gemacht zu haben, so nach dem Motto. Irgendwann dann mit 30 habe ich mich ja auch erst so richtig als trans geoutet, weil ich irgendwie in einer relativ schwierigen Phase war mit meinem irgendwie, also ne, mit der Gender-Dysphoria, die war dann relativ präsent plötzlich. Also ich habe das irgendwie, ich habe mal in einem Schauspielkurs mitgemacht und in diesem Schauspielkurs waren halt Leute, die Drag gemacht haben, und es ging halt sehr viel darum, dass man auf der Bühne halt so Präsenz entwickelt und wie man das irgendwie hinkriegt. Und die Schauspiellehrerin meinte halt irgendwann so zu mir so, okay, da ist ganz viel da, du kannst aber irgendwie das nicht rauslassen, du kannst es nicht loslassen, irgendwas
Ah,
blockiert dich da.
auch.
Das war so ein bisschen der Anstoß. Ja, so blöd das klingen mag, so
Ja.
oder so lustig, das war auch gar nicht der Anstoß von ihr, mich jetzt mir zu sagen, ich soll mich als trans outen, so überhaupt gar nicht, sondern
Ja.
das war mein Gedankenprozess, fing dann plötzlich an. Und dann ging es halt sehr viel in meinem Kopf darum, so, was ist denn auf der Bühne? Wie fühle ich mich denn da auf der Bühne? Und dann wurde mir irgendwann mal klar, dass ich mich am wohlsten in meinem Leben auf der Bühne fühle. Und dann hat es halt irgendwann Klick gemacht. Natürlich, weil ich halt auf der Bühne halt die Frau bin, die ich halt bin. So.
Ja,
Und das halt im
ja.
Alltag nicht. Und deswegen hat es da in diesem Moment halt so Klick gemacht, dass ich das Gefühl hatte, so gut, das ist ja völlig logisch. Und seit dem Zeitpunkt, wenn ich auf alles geguckt habe in meinem Leben, machte das halt auch total viel Sinn. Und dann hatte ich aber mit 30 wirklich so eine krasse Phase, wo ich noch keine Maßnahmen unternommen hatte, in der ich mich halt echt super schlecht gefühlt habe und dann halt tatsächlich auch die erste Therapie zu diesem Thema gemacht habe, um auch Hormone zu bekommen und so. Ja,
Aber
dann.
musstest du es dann auch, musstest du dann auch so, okay, dann trägst du es erstmal, keine Ahnung, für x Monate Frauenklamotten auf der Straße, ohne Hormone und bla und bla, um zu prüfen und dies und das. War das bei dir damals auch noch so?
Ja, das gehörte zum
Oh.
Standard.
Ey,
Gehört ja
das,
jetzt
also,
teilweise noch zum Standard. Also.
ja.
Und
Und
das
man
ist
denkt so,
ja.
ja, genau, ich fühle mich dann super wohl, irgendwie mit meiner Testosterone in einem Kleid rauszulaufen.
Ja,
Genau, das
genau.
ist das Feedback, das mir jetzt nochmal signalisiert, dass ich auch wirklich zu 100% irgendwie in diesem Fall transfeminin bin. So.
Ja, ist ein
Ey.
Albtraum. Also das ist natürlich eine Vorgabe, die eigentlich tatsächlich für viele Menschen ein Albtraum damals auch noch war. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, weil viele Leute ja auch generell schon in ihrem Alltag anfangen zu transitionieren und nicht erst zum Therapeuten gehen, um das rausfinden so. Also ich glaube, das hat sich so ein bisschen geändert. Und bei mir war das halt auch so, ich hatte halt einen super geilen Therapeuten, der irgendwie, glaube ich, jetzt auch irgendwie die Abteilung in Hamburg leitet, irgendwie so. Und ziemlich sexy war, muss ich jetzt leider
Thank
sagen. Wo ich echt
God.
dachte, so scheiße, hoffentlich verknallst du dich jetzt nicht in deinem scheiß Therapeuten. Was Gott sei Dank nicht passiert ist. Aber der war halt total cool. Und ich bin ja damals eh auch schon immer geschminkt im Alltag rausgegangen. Und der hat mir dann halt zu mir gesagt, also ne, wenn es nach mir ginge, ich brauche von Ihnen jetzt keinen Alltagstest. Ich sehe das ja sofort, wenn
Oh,
Sie
wow.
reinkommen. So, er hat gesagt, Sie sind geschminkt, klar haben Sie hier Hosen an, aber es ist ja wohl eindeutig, dass Sie im Alltag als Frau durchs Leben gehen. So,
Ja.
ich brauche das nicht, aber der medizinische Dienst hat halt die Vorgabe, dass sie jetzt, das gilt halt ab Anfang deiner Therapie, ne, dieses Jahr. Also selbst
Ja.
wenn du da hinkommst und sagst so, ja, ich renne schon ein Jahr lang so rum, kann der medizinische Dienst immer noch sagen, nee, wird erst gezählt ab der Therapie. So,
Ist doch
ne?
so fucking
Das ist richtig krass. Und er
bescheuert.
meinte halt auch so, ich kann Ihnen das jetzt, wir können das jetzt schon, die Induktion machen, und Sie können das auch jetzt schon irgendwie machen. Kann es aber Probleme geben, wenn Sie tatsächlich irgendwann geschlechtsangleichende OPs machen möchten, dass dann der medizinische Dienst halt sagt, so, naja, Moment mal, Sie haben sich ja nicht an dem richtigen Ablaufplan gehalten, so nach dem Motto.
Was für ein Horror, auch so dieses, ja gut, sie haben eine Hose an, aber ich sehe, sie sind geschminkt. Stimmt, alle Frauen, die Hose tragen, sind keine Frauen mehr.
Ja, naja, das ist, nee, der hat es da nicht gesagt in dem Moment tatsächlich, Gott sei Dank, so. Also er hat nur gesagt, ich sehe das
Aber so
sogar als
geht's
ein
ja, also es,
Beispiel.
aber so wird's ja impliziert, ne? Also es wird nicht explizit Hose, sondern du musst ja, was auch immer, weiblich wirkende Sachen tragen.
Das gibt es auch jetzt noch ganz viel. Also ich kenne auch noch ganz viele Leute in meiner Generation, die halt Horrorgeschichten erzählen von Therapiesitzungen. Und das ist ja das Schlimme. Man findet halt auch, selbst in Berlin ist es super schwierig, heutzutage noch Therapeuten zu finden. Also es gibt mittlerweile Gott sei Dank ja viele, die sich mit dem Thema auch irgendwie auseinandersetzen. Aber die sind natürlich völlig ausgebucht mit Wartelisten von 3 Jahren. Deswegen muss man halt manchmal, wenn man halt irgendwie irgendwelche Schritte machen will, irgendeinen Therapeuten in Kauf nehmen, der vielleicht nicht so cool ist. Und da gibt es halt die Horrorgeschichten mit, stellen Sie sich mal hin, ich werfe Ihnen einen Ball zu und wenn Sie den nicht fangen können, sind Sie weiblich. Weißt du, so. Also ich habe das wirklich,
Mein Gott.
das
Ja, weißt
gibt
du,
es
deswegen wusste ich auch,
tatsächlich.
dass ich nicht binär bin, weil ich kann Bälle gut werfen, aber ich kann sie halt nicht gut fangen, oder was?
Ja, genau. Und es gab zum Beispiel tatsächlich,
Gott.
obwohl mein Therapeut so cool war, gab es zum Beispiel eine Situation, da musste ich hinterher so ein bisschen schmunzeln, weil es lief halt alles glatt und dann ging es halt darum so, dass ich irgendwie meinte so, oh, mich nervt Dating so extremst, weil ich mir ständig, ich muss mir halt für meine Dates muss ich mich von oben bis unten rasieren, das nervt halt einfach so. Und
Ja.
da fragte der dann so, aha, okay, das heißt, sie würden sich jetzt die Beine nicht rasieren, wenn sie jetzt nicht dazu einen Anlass hätten, so nach dem Motto, ich so, nein, ich brauche keine rasierten Beine, um mich weiblich zu fühlen. Und dann machte er so eine Notiz in seinem Buch. Und da musste ich hinterher ein bisschen drüber lachen, weil das hat natürlich, also, ne, diese Klischees gehen ja auf total vielen Ebenen, weil das Verständnis halt nicht da ist, dass man diese Äußerlichkeiten ja auch immer gar nicht für sich braucht, um sich so zu fühlen, wie man sich fühlt, sondern dass es da auch viel damit zu tun hat, ob ich in dem Alltag passe, ob ich
Ja.
irgendwie, ist ja auch wichtig, um vielleicht Gefahr aus dem Weg zu gehen, weil ich halt dann eben nicht auffalle, wenn ich geschminkt bin und so. Und
Aber ich finde es halt so krass, weil es, also ich finde, deswegen meinte ich so, wenn man halt als Gesamtgesellschaft merkt, dass halt so diese ganzen binären Aufteilungen halt super schlimm und super nervig sind, im Umkehrschluss heißt es ja, dass wirklich auch, was passiert mit Cis-Frauen, die sich einfach nicht die Beine rasieren? Sind die jetzt kriegen die jetzt automatisch irgendwie das das maskuline Willkommenspaket von einer Transgender-Agenda zugeschickt oder was?
ja, das wäre doch lustig. Weißt du, ich vergleiche das zum Beispiel immer mit einem meiner Lieblingsfilme, dem letzten Einhorn. Und zwar gibt es da ja die eine Szene, wo gibt es so eine Hexe, die findet dann plötzlich das Einhorn. Und bei den Einhörnern ist es so, dass nur Jungfrauen oder Leute mit reinem Herzen das Einhorn erkennen, alle anderen sehen nur ein Pferd. Und damit aber mal alle Leute das erkennen, zaubert die Hexe dem Einhorn noch so ein zweites leuchtendes Horn auf dem Kopf, damit alle das auch als das erkennen, was es ist. Und so ist es manchmal, deswegen ist dieser Film auch eine absolute Metapher für mich, für Transsein.
Ja.
Deswegen ist es manchmal für mich, ich ziehe mir diese Dinge an, natürlich auch, weil sie mir Spaß machen, aber ich tue es auch ganz oft, um im Prinzip den Leuten zu signalisieren, was ich denn bin, so nach dem Motto.
Ja,
Und es hat
ja.
zum Beispiel irgendwie, weiß ich auch nicht, vor 5 Jahren oder 4 Jahren wäre ich nicht mal ungeschminkt zum Briefkasten gegangen. So. Und
Ja.
mittlerweile, dank Corona, ist es mir auch echt mittlerweile so egal, dass ich irgendwie, ich schmink mich tagsüber nicht mehr, aber trotzdem bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich so denke, ja, vielleicht wäre jetzt mal wieder eine Bartdepilation ganz nett, damit ich irgendwie nicht immer das Gefühl haben muss, die Leute gucken mich komisch an. Und das ist halt genau das, was dann passiert. Wenn ich nicht geschminkt mit Haaren hochgesteckt in der Kaufhalle stehe, bin ich Herr.
Ja, was ich aber
So.
nicht verstehe, also wenn ich dich sehe, egal ob geschminkt oder ungeschminkt, ich würde niemals auf die dumme, freche Idee kommen, dich halt mit dem falschen Pronomen zu sprechen. Es ist so, hey Leute, ihr wisst doch, also ich hab auch Freunde, die sind hyper feminin. Und wenn dann halt, oder hypermaskulin, und werden trotzdem mit dem falschen Pronomen irgendwie angesprochen, wo ich denke, das ist doch keine Ignoranz mehr. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, nach allem, nach feminin aussieht, oder nach maskulin, warum willst du auf einmal das andere Pronomen nutzen? Nur weil du vielleicht so eine Idee hast, oder du vielleicht mitbekommen hast, dass die Person transgender ist. Weißt, also so richtig funktionieren diese gesellschaftlichen Regeln halt auch nicht.
Ja, aber das ist zum Beispiel ja auch der Witz daran. Und dann kommen wir jetzt wieder auf die Phase von jemand, der vielleicht sich als genderqueer oder nicht binär bezeichnet. Da kann ich sogar verstehen, dass Leute heutzutage mit diesem Pronomen tatsächlich Angst haben. Es gibt ja auch Leute, die sind übelst feminin und sich halt dann eben nicht als trans oder weiblich identifizieren und dann dich komisch angucken, wenn du sie mit einem weiblichen Pronomen ansprichst. Und halt andersrum ist es halt genauso. Sehr lustige Situation, habe ich Improvisationstheater gespielt. Da muss man sich ja immer schnell so Sachen zuwerfen. Und dann ist es dem einen, der hat es nicht hingekriegt, mein weibliches Pronomen zu benutzen. Und das natürlich in dieser Impro-Situation ganz schnell passiert ist. Und dann war halt ein Mädel dabei, die halt wirklich auch in so einer Improvisationssituation gesagt hat, das Pronomen ist sie! Und ganz viele Leute, die natürlich auch immer wieder sagen, so, ja, mein Gott, also das ist ja wohl ganz offensichtlich, welches Pronomen man benutzt, aber benutzen sollte bei Kay. Nichtsdestotrotz finde ich aber halt einfach es total legitim, Leuten einfach nach Pronomen zu fragen. Das ist das Beste,
Ja,
was man machen
total.
kann. Immer selbst sagen, hallo, mein Name ist Kay, ich benutze das Pronomen sie, welches benutzt du? Und ich muss selbst sagen, dass mir das in meiner eigenen Praxis manchmal, dass ich das vergesse. Also ich habe schon mal einmal die queere Open Stage im Schwurz moderiert und habe halt tatsächlich, weil die Person sah aus wie eine Drag Queen und ich habe die halt tatsächlich als sie angekündigt. Und die hat mich halt tatsächlich, war da auch sehr verletzt und hat sich halt hinterher beschwert und hat gesagt, ja, mein Pronomen sind they, them. Also Und
Ja,
das,
eh.
nein, das war meine Schuld, weil ich
Ja.
natürlich davon ausgegangen bin. Das sind ja auch die Klischees. Das ist eine Drag Open Stage. Die Person sieht feminin aus. Also es ist eine Drag Queen. Dann ist doch wohl klar, dass das bunt. Also da denkt man nicht drüber nach,
Ja.
dass ist ja was bei dir automatisch passiert. So.
Ich habe es
Und
bei mir tatsächlich so, also gerade bei sowas, also erstens, ich finde es okay, Fehler zu machen, weil Fehler sind ja auch toll, weil danach kann man es besser machen, so. Ich habe das Gefühl, viele haben irgendwie Angst und direkt so, oh Gott, Outcall und Cancel Culture. So, nee, es ist halt so Accountability, wenn ich einen Fehler mache, dann entschuldige ich mich und mache es das nächste Mal halt besser. Also, ich moderiere das meist auf Englisch und ich mache zum Beispiel auch nur they, them, also oder gar keine Pronomen, weil wir auch teilweise über 20 Leute anmoderieren für diesen ganzen Abend, so. Aber ich finde es halt auch, es ist echt kein Problem, einen Fehler zu machen. Und natürlich ist das schon wie scheiße und blöd für die Person. Und dann entschuldigt man sich. Aber ich finde, es zeigt dann ja auch dadurch, dass du auch bereit bist, dazu zu lernen. Und manche, die wollen es dann nicht, ne? Also denen ist es so scheißegal. Auch wenn man die dann nochmal berichtigt. Also ich hatte auch so ein Ding, wo dann die Technik dann irgendwie immer die Person misgendert hat. Und nicht so, nee. Sie ihr, bla bla. Und entweder hat die Person es nicht, also die Technikperson es nicht hören wollen oder keine Ahnung, ignoriert, aber immer wieder die falschen Pronomen. Und man denkt auch nur so, ey, langsam, das ist nicht mehr aus Versehen so. Und dann finde ich es auch wirklich ätzend und irgendwie, das ist ja so eine Gewalt, die du ausübst, ne?
ja, das wäre dann tatsächlich auch Diskriminierung. Wichtig für Leute zu verstehen ist ja zum Beispiel, dass nicht jede Transperson die Aktivistin ist oder die Person ist, die du auch über so Sachen fragen kannst. Also du
Ja,
kannst, hast
ja.
nicht das Recht, Leute über intime Sachen auszufragen. So andererseits weiß ich selbst, dass es wichtig ist, dass Leute, die halt das sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, das irgendwie auch lernen müssen und educated werden müssen. Und deswegen finde ich es für mich halt auch wichtig, zu sagen, dann mach lieber ich das, als dass die vielleicht irgendwie im Dunkeln tappen und vielleicht andere Leute nerven, die überhaupt gar keinen Bock haben, sich ständig zu erklären. Und das ist ja tatsächlich was, was Leute nicht verstehen. Was aber den psychischen Druck halt auch einfach ausmacht, ist, dass du ja durchs Leben gehst und dich halt ständig ja erklären musst. So. Und
Ja,
das ist
ja.
natürlich, solange du kein Passing Privilege hast, also solange du nicht zu hundertprozentig im Prinzip in dem binären System dann irgendwie angekommen bist, dann gibt es ja immer eine Auseinandersetzung damit. Und das ist halt das, was auch einfach mal auslaugt. Und das ist ja auch, na, ich meine, wir beide sind.
Beziehungsweise, es ist ja nicht nur Auslagen, so ich habe das Gefühl, manchmal kommst du dann halt auch in so eine Erklärungsnot, ne? Da musst du irgendwie nochmal dein Leben, deine Visibilität, deine Validität ja auch nochmal dann erklären. Also nein, ich bin ja wirklich und dies und das. Das fühlt sich manchmal so an. So, okay, ich muss das jetzt irgendwie erklären, warum ich dann irgendwie so super freaky bin oder halt, weißt du, also man denkt dann immer, okay, die Person gegenüber fragt nicht nur, sondern sie möchte es halt, ich muss es halt beweisen, so. Wenn du halt dein Leben lang damit lebst, dass du irgendwie dich beweisen musst als Mensch oder dass du dich beweisen musst als dein Ich, deine Identität, das macht ja auch psychisch super viel mit dir aus, so. Und das sind, glaube ich, Sachen, da denken natürlich viele nicht drüber nach. Und dann fragen die einfach so los, so von wegen, ja, wie geht's dir? So, ja, was bist du jetzt untenrum, so nach dem Motto. Das ist ja auch irgendwie so eine Sache, da kann man sich, glaube ich, nicht hineinfühlen. Und man denkt, das ist ja eine ganz reguläre Frage. Für uns, für die Person, kann es ja auch wirklich sein, okay, jetzt muss ich mich wieder in dieser Woche irgendwie das vierte Mal irgendwie erklären, wer ich eigentlich bin. Obwohl ich einfach nur mein Leben leben möchte, so. Das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Und ich denke auch so, wenn man mich fragt, je nachdem, wie ich gelaunt bin, kann ich gerne antworten. Ich finde es okay. Aber nicht jede Transperson muss jetzt irgendwie Frage und Antwort stellen, nur damit irgendwie eine Neugier befriedigt wird von außen.
Das sehe ich ganz genauso. Trotzdem werden wir weiter Aktivismus betreiben und die Leute aufklären auf der ganzen Welt. Ich finde das ja auch eigentlich ein schönes Schlusswort für unsere Folge. Wir klären weiterhin auf. Vielleicht sollten wir mal ein
Klären.
Aufklärungsbuch rausbringen, Vivien. Das wäre doch not. Liest heutzutage noch jemand Bücher?
Nee, wir müssen so ein,
Ein
wie
Comic
heißt
machen.
das? Nee, so ein Short Format on TikTok.
Um Himmels Willen.
Komplexe Themen in 6 Sekunden erklärt.
Oh ja, bitte. Nee, lieber nicht. Dazu bin ich jetzt auch einfach schon zu alt.
Zu alt.
Für TikTok ja sowieso.
Aua, as anything.
Herzlich willkommen bei dem Segment, wo wir Zuschauerfragen beantworten. Wir haben kurz vor der Aufnahme nochmal einen Aufruf gemacht. Das war ungefähr vor einer Stunde, dass Leute uns Fragen stellen sollen, weil wir sonst nichts mehr im Petto hatten. Haben wir natürlich professionell, wir sind völlig vergessen. Die einzige Frage, die gestellt wurde, ist von meiner reizenden Freundin Ingeborg. Und Ingeborg fragt, habt ihr zugenommen?
Ja, Ingeborg, ich habe zugenommen und
Diese
kann damit sehr gut leben, diese
eine
Alte,
Hexe.
die Sechse. Ey, Inge, wenn ich dich auf der Straße sehe, weißt du, wir kommen beide ins Gefängnis, ich schwöre.
Sehr, sehr lustig.
Dragtainment.
Die Dragtainment-Kategorie ist ja eine Kategorie, in der wir euch Unterhaltsames vorschlagen, was sich mit den Themen Drag, Trans, nicht-binär, Queerness beschäftigt. Und ich habe heute ein Buch rausgesucht von einem jungen Mann, den ich sehr schätze und auch gut kenne, schon ein paar Jahre. Der hat vor ein paar Jahren auch ein Buch veröffentlicht, wo er über seine Transition schreibt. Und das ist sehr schön geschrieben, sehr unterhaltsam. Er ist Franzose. Der Charme kommt auch tatsächlich schon beim Lesen dieser
Oh
Seiten
la
raus.
la.
Jérôme C. Robinet, und sein Buch heißt Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund. Was ist denn dein Entertainment-Tipp heute?
Es ist diesmal eine Zeichentrickserie, die zwischen 2013 und 2019 irgendwie stattgefunden hat. Ich glaube, momentan gibt es sie auch bei Netflix. Steven Universe, kreiert und Musik geschrieben von Rebecca Sugar, auch eine Non-Binary Creator. Und es ist eine ganz süße Geschichte, es ist so ein bisschen Coming Out of Age Sachen. Es geht um so einen, ja, so einen kleinen, so einen Jungen, der in so einer ganz fantastischen Welt wohnt und lebt. Und fast alle Charaktere sind halt fast irgendwann non-binär sozusagen, beziehungsweise es spielt und es bricht halt so bestimmte Gender-Sachen auf. Und ich finde es ganz spannend, weil ich bin ja so ein Nerd, ne? Ich bin ja so wirklich fucking Nerd. Und man kann ja immer so Zeichentrick-Anime-Sachen in so Genres unterteilen. Es ist halt so ein bisschen so eine Mischung aus so einem klassischen Shonen-Serie, so eine Jungs-Serie, so wie Dragon Ball Z, aber auch so eine Mischung wie so Sailor Moon, so Magical Girls-Genre. Und es bricht halt und spielt mit diesem Genre. Und für mich ist es ganz cool, weil hat sich nicht irgendwie als nicht-binär geoutet in der Serie, sondern ist einfach auch ein Junge, aber agiert halt nicht wie so ein klassischer Held aus so einer Dragon Ball Z-Serie, sondern ist tatsächlich einfach so inspiriert von den Leuten umherum. Und hat einfach so ein eigenes Ding. Und das finde ich irgendwie ganz cool für mich als nicht-binäre Person zu sehen, okay, Gender Identity wird selbst in Zeichentrickserien für ein junges Publikum ist auseinandergebrochen. Und es sind noch obvious Leute dabei, die nicht binär sind.
Ihr Lieben, wir kommen zum Ende und am Ende verraten wir euch ja immer gerne, wo man uns in den nächsten 2 Wochen live sehen kann. Vivian, wo kann man dich denn sehen?
Mich kann man am 18. April in der Pepsi Boston Bar sehen. Ich hoste und mache meine Magical Girls Shows, eine Anime-Show. Ihr könnt alle vorbeikommen. Super süße Gäste. Und auch wenn ihr keine Fans von Anime seid, kommt trotzdem vorbei, weil die Show wird für alle sein. Wo darf ich dich denn stalken, okay? Wo darf ich dich sehen?
Ich habe in den nächsten 2 Wochen wieder ganz schön viel auf meinem Travestiezettel. Und zwar am 5. April lege ich wieder auf in der großen Freiheit ab 22:30 Uhr. Retro-Pop und Retro-R&B, das, was du ja auch mittlerweile auflegst. Am 6. April trete ich im Hebbel am Ufer auf bei der Show Iowa von Stefanie Sargnagel. Die hat Christiane Rösinger zu Gast und ich darf als Dolly Parton auftreten. Also es ist nur ein ganz kleiner Auftritt, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann fahre ich danach direkt ins Schwutz, also auch am 6. April, moderiere die Bump-Show mitten in der Nacht um 2. Am 9. April gibt es mit Betty Büchse wieder ein Drag-Bingo bei Brewdog in Berlin-Mitte. Und ganz, ganz wichtig für mich ist am 14. April die Demonstration für das Tuntenhaus. Das Tuntenhaus ist einer der letzten queeren besetzten Orte in Prenzlauer Berg. Das Haus wurde jetzt gerade verkauft und die Tunten im Tuntenhaus und wir alle wollen dieses Haus retten und deswegen gibt es am 14. April eine große Demo und am Ende der Demo werde ich mit meiner Bandkollegin Strawberry Williams auftreten. Wir singen da schöne Lieder und wollen die Leute überzeugen, Geld zu spenden, sich einzusetzen, auf die Straße zu gehen. Vivian, was ist denn das Thema in 2 Wochen?
Love Life, unser Liebesleben. Zwar nicht das Liebesleben, was wir beide führen, aber das, was wir halt mit unseren PartnerInnen führen. Es geht von auch Richtung Dating, es geht von, wie ist man denn auch schon irgendwie seit X Jahren zusammen? Welche Fehltritte hat man gemacht? Alles Mögliche Richtung Liebesleben, Love Life und alles, was dazu gehört.
Ich bin gespannt. Bis dann,
Spannend.
Dickerinas.
Ciao, ciao, Dickerinas.